Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013. Zunächst werden Ihnen wie immer Dr. Norbert Reithofer, Vorsitzender des Vorstandes der BMW AG und Dr. Friedrich Eichiner, Mitglied des Vorstands der BMW AG verantwortlich für Finanzen, einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss daran haben Sie dann Ihre Gelegenheit, die Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Reithofer. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben eine klare Strategie bis 2020. Auf der Bilanzpressekonferenz hatte ich Ihnen gesagt, die erste Etappe bei der Umsetzung unserer Strategie haben wir 2012 erfolgreich abgeschlossen. Jetzt nehmen wir den zweiten großen Meilenstein bis zum Jahr 2016 in Angriff. Dabei passen wir unsere Annahmen immer wieder an aktuelle Veränderungen in unserem Umfeld an. 2016 wollen wir über 2 Millionen Automobile unserer drei Marken BMW, Mini und Rolls-Royce verkaufen. Auch BMW Motorrad und unsere Finanzdienstleistungen werden weiter wachsen und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Profitabilität ist und bleibt für uns eine grundlegende Voraussetzung, um die vielfältigen Herausforderungen an die Automobilindustrie zu bewältigen. Fest steht, wir wollen unsere Zukunft gestalten aus eigener Kraft und als eigenständiges Unternehmen. Mittelfristig streben wir unverändert eine EBIT-Marge im Segment Automobile im Korridor von 8-10% an. Das ist aus unserer Sicht ein ambitioniertes Ziel angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen. Das wirtschaftliche und politische Umfeld, in dem wir agieren, wird immer ungewisser und volatiler. Die Wachstumsdynamik in China birgt Unsicherheiten. Die politische Lage in Krisenregionen ist unklar. Die Sparanstrengungen in Europa müssen fortgesetzt werden. So wie Experten gehen auch wir davon aus, dass die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. All diese Entwicklungen stellen Risiken für Konjunktur und Konsum dar und beeinflussen unseren Geschäftsverlauf. Unternehmen brauchen möglichst verlässliche Rahmenbedingungen und eine gewisse Planungssicherheit. Dies können aber nur Vorgaben leisten, die auf einer belastbaren Analyse beruhen. Ein Beispiel, wo diese Voraussetzung eindeutig fehlt, ist die vom Europaparlament vorgeschlagene erneute Verschärfung der CO2-Grenzwerte ab dem Jahr 2025 in der EU. Dieser Vorschlag wurde ohne jede technische Analyse der Machbarkeit politisch definiert und veröffentlicht. Schon das Ziel von 95 Gramm CO2 für 2020 in Europa ist eine Herausforderung und ohne alternative Antriebe nicht, ich möchte betonen, nicht erreichbar. Noch ambitioniertere Ziele hängen erst recht vom künftigen Anteil elektrischer Fahrzeuge ab. Die EU steht daher vor der Entscheidung, ob sie wie andere Staaten, ich möchte betonen hier, ob sie wie andere Staaten die Minderung von Emissionen und Verbrauch mit einem gezielten technologiepolitischen Impuls verbinden will oder eben nicht. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass alternative Antriebe in der EU lediglich mit Faktor 1,5 angerechnet werden sollen. In China gilt Faktor 5, in den USA Faktor 2. Für den Industriestandort Deutschland und Europa ist das kontraproduktiv. Europa befindet sich derzeit, ich möchte auch das betonen, nicht in einer Position der Stärke, um sich eine solche Abkoppelung von unseren Wettbewerbern leisten zu können. Schon heute entwickeln sich die Automobilmärkte uneinheitlich. Weltweit gesehen dürfte der Automobilmarkt laut Prognosen im Gesamtjahr 2013 moderat zulegen. Dieses Wachstum des Gesamtmarkts stützt sich auf eine erwartete gute Nachfrage in den USA, China und einigen Wachstumsmärkten. In Europa hingegen ist mit einem Rückgang bei den Neuzulassungen zu rechnen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres konnte die BMW Group in allen drei großen Weltregionen, Europa, Amerika und Asien, zulegen. Dies zeigt, unser Ansatz, ausgewogen zu wachsen, zahlt sich weiter aus. Wir bearbeiten jeden einzelnen Markt intensiv, egal wie groß oder klein er ist. Vor diesem Hintergrund sind wir zuversichtlich, unseren Erfolgskurs im aktuellen Geschäftsjahr fortzusetzen. Unsere Ziele für das Jahr 2013 lauten: Beim Absatz auf Group-Ebene streben wir einen neuen Bestwert an. Das Konzernergebnis vor Steuern soll in der Größenordnung des Vorjahres liegen. Dabei setzen wir natürlich voraus, dass sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in der Welt nicht wesentlich verschlechtern. Wo stehen wir nach dem ersten Quartal? Über 448.000 Automobile wurden weltweit an Kunden ausgeliefert. Das ist der beste Wert, den wir bisher in einem ersten Quartal erzielt haben. Das Konzernergebnis vor Steuern liegt bei über 2 Milliarden Euro. Damit wurde der Höchstwert des Vorjahres fast erreicht. Die EBIT-Marge im Segment Automobile liegt mit 9,9% am oberen Rand des von uns angestrebten Profitabilitätskorridors von 8-10%. Der Konzernüberschuss beträgt mehr als 1,3 Milliarden Euro. Auch hier haben wir den Höchstwert aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum fast erreicht. Bei der BMW Group denken und handeln wir langfristig. Wir wollen die individuelle Mobilität von morgen aktiv gestalten und so die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens sichern. Der Iconic Change in der Automobilindustrie hat gerade erst begonnen. Unseren Aktionären wie unseren Mitarbeitern sind wir verpflichtet, das Unternehmen auf Veränderungen aller Art bestmöglich vorzubereiten. Jetzt ist aus unserer Sicht der richtige Zeitpunkt, um in die Zukunft zu investieren. Das betrifft Antriebstechnologien und neue Fahrzeugkonzepte, bestehende und neue Standorte, unsere Marken und Submarken, neue Dienstleistungen und Vertriebsstrukturen sowie die Qualifikation unserer Mitarbeiter. Auch in diesem Jahr stellen wir gezielt neue Mitarbeiter ein. Wir verstärken uns personell, um das geplante Wachstum des Konzerns bewältigen zu können. Wir verstärken uns fachlich, um das notwendige Know-how, vor allem in den Zukunftsfeldern Elektromobilität und CFK an Bord zu haben. Entsprechend hat sich die Zahl unserer Mitarbeiter zum Ende des ersten Quartals um rund 5% erhöht. Wir sind überzeugt, die Investitionen, die wir heute tätigen, kommen uns morgen und übermorgen zugute. Unseren Kunden bieten wir jetzt und in Zukunft eine junge, attraktive und breit gefächerte Produktpalette. In diesem Jahr können Sie zusätzlich zwischen 11 neuen Modellen in verschiedenen Fahrzeugsegmenten wählen. Im März ist die Modellüberarbeitung des BMW Z4 erfolgreich gestartet. Ebenfalls seit März ist der Paceman als 7. Modell der Mini-Familie verfügbar. Im Mai bzw. Juni wird das neue BMW M6 Grand Coupé erhältlich sein. Mitte des Jahres kommt der neue BMW 3er Gran Turismo als dritte Variante der aktuellen BMW 3er-Reihe auf den Markt. Im zweiten Halbjahr führen wir das erste Modell der neuen 4er-Reihe ein, das neue BMW 4er Coupé. Und Ende des Jahres setzt Rolls-Royce ein absolutes Highlight mit dem Race. Und für 2014 haben wir mit dem BMW Concept X4 und dem BMW Concept Active Tourer bereits einen Ausblick auf zwei völlig neue Fahrzeugkonzepte gegeben. Das Jahr 2013 steht für uns vor allem auch im Zeichen des Starts der Serienproduktion der besonders nachhaltigen BMW i-Familie. Bereits im Herbst können Sie alle den rein elektrischen BMW i3 auf der Straße erleben. Zum Ende des Jahres ist er dann für unsere Kunden verfügbar. Viele von Ihnen waren auf den Innovationstagen in Leipzig. Dort haben wir Ihnen einen Blick hinter die Kulissen von BMW i ermöglicht. Welche Effizienzen erzielen wir in der Produktion? Wie schonen wir in großem Umfang Ressourcen? Wie sieht unser 360-Grad-Ansatz aus, um die Zufriedenheit der Kunden zu garantieren, vom Crashtest bis zur Versicherung? In vielen Medienberichten kam danach zum Ausdruck, uns traut man es zu, die Mobilität von morgen zu gestalten. Wir betrachten dies als Ansporn und Verpflichtung zugleich. Als reiner Premium-Mehrmarkenkonzern entwickeln wir unsere Marken BMW, Mini und Rolls-Royce mit neuen Modellen und Technologien zeitgerecht weiter. Wir stehen zur Elektromobilität und liefern mit BMW i die passenden Antworten. Wir sind profitabel und investieren in unsere Zukunft. Und mit unserer Strategie stellen wir die Weichen für unseren Erfolg bis ins Jahr 2016 und darüber hinaus bis 2020. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Ich darf nun Herrn Dr. Eichinger bitten, fortzufahren.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Die BMW Group hat ihre Position als weltweit führender Premium-Automobilhersteller weiter gefestigt. Trotz des herausfordernden Marktumfelds in Europa und eines stärkeren Wettbewerbs sind wir erfolgreich gestartet. Unsere Profitabilität liegt im ersten Quartal 2013 im Zielkorridor. Gleichzeitig haben wir wichtige Vorleistungen zur Zukunftssicherung getätigt. Nun zu unseren Geschäftszahlen. Die BMW Group hat mit einem Absatzwachstum von 5,3% ihre Führung im Premium-Segment ausgebaut. Insbesondere die Marke BMW ist mit attraktiven neuen Modellen gewachsen. Gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum hat unsere Kernmarke einen Zuwachs von 7% erzielt. Die BMW 3er, 5er und 6er Reihe, aber auch der X1 sowie die 7er Limousine waren im jeweiligen Segment führend. Das Absatzwachstum war global ausgewogen. Die größten Volumenzuwächse erzielte die BMW Group in Asien und hier insbesondere in China. In China hat unser Joint Venture vom Ausbau der Produktionskapazitäten profitiert. Im ersten Quartal lagen die Auslieferungen von BMW-Importfahrzeugen unter dem sehr hohen Absatz des Vorjahresquartals. Dies wird sich im Jahresverlauf ausgleichen. Auch in Nordamerika, insbesondere in den USA, erzielte die BMW Group einen Absatzplus. Insbesondere die X-Modelle führten hier zu höherer Nachfrage. In Europa hat sich unser Absatz gegenüber dem schwächeren Vorjahresquartal insgesamt erhöht. Die europäischen Märkte haben sich jedoch uneinheitlich entwickelt und wir erwarten im Verlauf des Jahres weitere Herausforderungen auf dem Kontinent. Die schwelende Euro-Krise verunsichert die Konsumenten. Entsprechend hat sich die Wettbewerbsintensität in den Märkten erhöht. Nichtsdestotrotz sind insbesondere der BMW 1er und der BMW 3er erfolgreich unterwegs gewesen. Bevor ich zu den Finanzzahlen komme, möchte ich auf eine Bilanzierungsänderung hinweisen. Wir haben die Neuerungen bei der Pensionsbilanzierung gemäß IAS 19 fristgerecht umgesetzt und die Vorjahreswerte des Konzern- und Automobilergebnisses angepasst. Im Konzernanhang finden Sie hierzu unter Textziffer 3 die detaillierten Erläuterungen. Im Konzern haben wir einen Umsatz von 17,55 Milliarden Euro erzielt. Das Vorsteuerergebnis beträgt 2 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite vor Steuern im Konzern beläuft sich auf 11,4%. In den ersten drei Monaten hat die BMW Group die Produkt- und Technologieentwicklung weiter vorangetrieben. Damit ging ein höherer Personalstand im Konzern einher. Zum Quartalsende hat die BMW Group 106.470 Mitarbeiter beschäftigt, knapp 600 Mitarbeiter mehr als zum Jahresende 2012. Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat dies zu höheren Personalkosten geführt. Die F&E-Aufwendungen betrugen im ersten Quartal 988 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Anstieg von 2%. Die F&E-Quote im ersten Quartal betrug 5,4% vom Umsatz. Im Gesamtjahr werden die Entwicklungskosten, wie angekündigt, gegenüber dem Vorjahr steigen. Der Ausbau und die Erneuerung unseres Produktprogramms sowie die Entwicklung emissionsarmer und alternativer Antriebstechnologien steht dabei im Fokus. Die F&E-Quote wird auf Jahressicht voraussichtlich den Zielrahmen von 5 bis 5,5% vom Umsatz leicht überschreiten. Die BMW Group hat im Berichtszeitraum Investitionen in Höhe von 1,21 Milliarden Euro getätigt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum haben sich die Investitionen verdoppelt. Die Investitionen in Zukunftstechnologien dienen der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. An den Standorten Leipzig, Dingolfing sowie Landshut und Wackersdorf ist der Aufbau des Produktionsnetzwerks Elektromobilität planmäßig vorangeschritten. Die Vorserienproduktion des BMW i3 läuft. Des Weiteren haben wir in den Auf- und Ausbau von Kapazitäten investiert und haben Vorbereitungen für den Anlauf von neuen Produkten in unseren Werken getroffen. Die Investitionsquote beträgt im ersten Quartal 6,9% vom Umsatz. Wie angekündigt, wird der Investitionszielwert von unter 7% vom Umsatz im Gesamtjahr überschritten. Die Liquidität des Konzerns liegt zum Stichtag bei nahezu 11 Milliarden Euro. Unsere Position bei den liquiden Mitteln ist damit unverändert solide. Ich komme zum Segment Automobile. Das Segment hat im ersten Quartal einen Umsatz von mehr als 15,9 Milliarden Euro erzielt und liegt damit leicht unter dem hohen Niveau des Vorjahres. Das EBIT im Segment beträgt mehr als 1,58 Milliarden Euro. Es liegt um 16% unter dem starken Vorjahr. Die EBIT-Marge im Segment liegt mit 9,9% am oberen Rand unseres Zielkorridors. Der stärkere Wettbewerb in Europa sowie der höhere Anteil der im Joint Venture produzierten Modelle in China haben das Ergebnis im Segment beeinflusst. Wie angekündigt, werden im Gesamtjahr Vorleistungen für Zukunftsprojekte in Höhe von rund 1 Milliarde Euro das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr belasten. Das erste Quartal war davon anteilig in einem geringeren Umfang belastet. Dies kam der Ergebnisentwicklung zugute. Der genannte Investitionsanstieg dämpfte die Entwicklung des Free Cashflow des Segments. Dieser beträgt im ersten Quartal dennoch 628 Millionen Euro. Wie angekündigt, wird der Free Cashflow im Gesamtjahr wegen des erhöhten Investitionsvolumens unter 3 Milliarden Euro liegen. Das Nettofinanzvermögen im Segment Automobile betrug per 31. März nahezu 14,1 Milliarden Euro. Jetzt komme ich zum Segment Finanzdienstleistungen. Das erste Quartal verlief für BMW Financial Services sehr erfolgreich. Das Segment hat von den Absatzzuwächsen profitiert und mehr als 340.000 neue Leasing- und Finanzierungsverträge mit Endkunden abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist das ein Zuwachs um 11,2%. Das Vorsteuerergebnis stieg auf 449 Millionen Euro. Die Penetrationsrate, der Anteil der durch BMW Financial Services vermittelten Neufahrzeuge, betrug im ersten Quartal 44,2%. Der Zuwachs ist auf das dynamische Neugeschäft, vor allem in den Vereinigten Staaten, in China sowie in Deutschland zurückzuführen. Gegenüber dem Jahresende 2012 haben sich die Gebrauchtwagenmärkte in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und in den USA weitgehend stabil entwickelt. Die Gebrauchtwagenmärkte in Südeuropa haben sich unverändert schwach gezeigt. Für den Rest des Jahres sollte sich die Marktsituation in Europa vergleichbar entwickeln. Wir sind auf etwaige Risiken vorbereitet und haben eine solide Risikovorsorge gebildet. Im größten Leasingmarkt, USA, erwarten wir in den nächsten Monaten eine stabile Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise. Die Kreditrisiken haben sich gegenüber dem Vorjahr in nahezu allen Märkten weitgehend stabil entwickelt. In den südeuropäischen Märkten bleibt die Lage weiterhin schwierig, mit unverändert gedämpften Erwartungen. Auch hier sind bestehende und potenzielle Risiken mit entsprechenden Vorsorgen abgedeckt. Ich komme zum Segment Motorräder. Das Segment hat im ersten Quartal mehr Motorräder als je zuvor ausgeliefert. Der Motorradabsatz von BMW Motorrad wuchs um 1,5% auf mehr als 24.700 Fahrzeuge. Während die europäischen Märkte Rückgänge verzeichneten, konnte BMW Motorrad in den USA, in Brasilien und Japan zulegen. Das Segment Motorräder hat einen Umsatz von 436 Millionen Euro erzielt und damit das Vorjahresniveau fast erreicht. Das EBIT des Segments erreichte mit 51 Millionen Euro ein neues Rekordniveau. Die Endkonsolidierung von Husqvarna wurde im März abgeschlossen. Im Gesamtjahr rechnen wir für BMW Motorrad mit einer Absatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr. Hierzu werden vor allem die voll verfügbaren Maxi-Scooter sowie die neuen Modelle F800 GT sowie R1200 GS beitragen. Meine Damen und Herren, zurück zum Konzern. Wir bestätigen die gegebene Prognose für 2013. Die BMW Group will in diesem Jahr einen neuen Höchstwert beim Absatz erreichen. In den USA, in China und in einigen Emerging Markets ist eine höhere Nachfrage zu erwarten. Ein Rückgang in den europäischen Märkten ist dagegen wahrscheinlich. Die BMW Group verfolgt konsequent ihren strategischen Kurs. Dank ihrer finanziellen Stärke können wir weiter die Zukunft des Unternehmens vorbereiten und seine Wettbewerbsfähigkeit ausbauen. Innovationen, Zukunftstechnologien sowie die weitgehende Internationalisierung bilden die Schwerpunkte unserer Forschungs- und Investitionstätigkeit. Im zweiten Halbjahr erwarten wir zusätzlich die Markteinführungs- und Anlaufkosten für den BMW i3 und weitere neue Modelle. Die Verbesserung der Kostenstrukturen und unserer Effizienz haben wie bisher eine hohe Priorität. Unser Ziel ist unverändert, ein profitables Wachstum im Rahmen unseres Zielkorridors. Der Konzern strebt für das Gesamtjahr unverändert ein Vorsteuerergebnis in der Größenordnung des Vorjahres an. Dies setzt voraus, dass sich die Rahmenbedingungen nicht deutlich verschlechtern. Aktuell rechnen wir insbesondere in den europäischen Märkten mit einer möglichen weiteren Abschwächung und einem rückläufigen Automobilmarkt. Dort ist keine kurzfristige Erholung im zweiten Halbjahr zu erwarten. Trotz der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich des Staatshaushalts sollte die US-Wirtschaft weiter wachsen. In China rechnen wir mit einem stabilen Wachstum. Im Segment Automobile streben wir, wie bisher, für die EBIT-Marge den Zielkorridor von 8-10% an. Im Segment Finanzdienstleistungen ist eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18% das Ziel. Im Segment Motorräder ist eine positive Ergebnisentwicklung zu erwarten. Die volatile Lage erschwert eine längerfristige Prognose. Die Ausweitung der Schuldenkrise in Europa, ein deutlich schwächeres Wachstum in China sowie aktuelle politische Krisenherde und wachsende Regulierung könnten unser Geschäft stärker beeinflussen als heute absehbar. Die herausfordernden Rahmenbedingungen lassen für unser Geschäft im Gesamtjahr keinen Rückenwind erwarten. Wir profitieren aber von unserem attraktiven, jungen Fahrzeugportfolio und der klaren strategischen Ausrichtung. Damit wollen wir weiterhin an der Spitze des globalen Premium-Segments stehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Eichiner. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz einzuspielen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Herrn Nico Schmidt von Dow Jones. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen in die Runde. Nico Schmidt von Dow Jones. Ich wollte ganz kurz nachfragen, ob Sie schon Indikationen haben, wie sich der Absatz im April entwickelt hat und ob es einen neuen Sachstand zum Thema Kapazitätserweiterung in Russland gibt. Danke.
Vielen Dank. Ich gebe weiter an Herrn Dr. Reithofer.
Also zum Thema Kapazitätsausbau in Russland, da gibt es momentan nichts Neues zu sagen. Und zum Thema April-Absatz, wir gehen davon aus, dass wir zulegen konnten im mittleren einstelligen Bereich. Mehr kann ich noch nicht sagen. Heute ist der 2. Mai. Wir kriegen erst die Marktdaten rein.
Vielen Dank.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Dorothee Champa von Bloomberg News. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich wollte fragen nach den Währungseffekten auf das EBIT und wie die im ersten Quartal waren und wie Sie sie weitersehen, wie die weiter sich entwickeln würden. Dann wollte ich Sie fragen nach der Preissituation in Europa, wie es dort aussieht im Moment. Und wir beobachten ja eine Sonderkonjunktur in Großbritannien. Erwarten Sie, dass das so weitergeht, dass Sie dort zulegen werden, also dass der Markt dort zulegt? Und dann wollte ich Sie noch fragen nach dem Wettbewerber Audi, der ja eine bessere Marge abgeliefert hat. Müssen wir uns daran gewöhnen oder müssen Sie sich daran gewöhnen, dass Audi voranfährt? Wie erklären Sie sich das und sind Sie da beunruhigt? Vielen Dank.
Gut, vielen Dank, Frau Champa. Ich würde sagen, wir fangen mit Herrn Dr. Reithofer an zu Audi und dann Herr Dr. Eichiner.
Frau Champa, wir vergleichen uns Konzern mit Konzern. Und wenn Sie diesen Vergleich heranziehen, würde ich Sie bitten, mal den VW-Konzern im ersten Quartal und den Daimler-Konzern und den BMW-Konzern miteinander vergleichen und dann die Schlüsse ziehen.
Vielen Dank, Herr Dr. Eichiner.
Also die Währungseffekte und auch die Rohstoffeffekte im ersten Quartal waren im Wesentlichen neutral. Wir erwarten dort keine großen Belastungen auch für das Gesamtjahr, aber auch keinen Rückenwind in diesem Jahr. Dann Preiseffekte. Dort haben wir ein differenziertes Bild. Stabilität im Wesentlichen beispielsweise in den USA und in vielen Emerging Markets, aber nach wie vor doch sehr starken Druck in Europa aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation. Und die Preisentwicklung in Europa hat uns sicherlich negativ beeinflusst, in der Größenordnung von 50 bis 100 Basispunkten. Das ist das, was wir fürs Gesamtjahr erwarten. Im ersten Quartal war es sogar war der Effekt noch etwas höher. Nun die Situation in Großbritannien. Auch dort, trotz der gestiegenen Volumen, erkennen wir dort schon auch hohe Wettbewerbsintensität und auch Druck auf die Preise. Das sind letztendlich die Rahmenbedingungen in ganz Europa, unter denen wir derzeit unser Geschäft machen müssen.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Thomas Fromm von der Süddeutschen Zeitung. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, schönen guten Morgen. Drei kurze Nachfragen. Erstens, ein Thema in diesen Tagen ist das Thema Leiharbeiter. Meine Frage, Sie haben noch einige tausend Leiharbeiter. Wird die Zahl in den nächsten Monaten reduziert? Zweitens, Sie haben das angesprochen, Europa läuft schlecht und zwar möglicherweise noch auf Jahre hin. Woanders läuft es besser. Bedeutet das, dass die Produktion hier weiter den wichtigen Märkten folgt? Also werden Sie möglicherweise hier weniger produzieren in Zukunft und im Ausland mehr? Planen Sie neue Fabriken, so wie das Audi jetzt gerade in Mexiko macht? Und vielleicht drittens, Herr Dr. Reithofer, Sie haben von Sparanstrengungen in Europa gesprochen, die fortgesetzt werden müssten. Gleichzeitig schrumpft die Industrie in Europa weiter. Wir haben da gerade eben neue Zahlen auch bekommen. Sind Ihrer Meinung nach Sparen und Wachstum noch in der richtigen Balance? Also mit anderen Worten gefragt, ist die deutsche Linie, die Linie Berlins, noch die richtige oder bräuchten wir nicht mehr Wachstumsimpulse, wie das beispielsweise auch der neue italienische Ministerpräsident fordert? Sind wir da noch richtig? Danke.
Vielen Dank, Herr Fromm. Ich gebe weiter an Herrn Reithofer.
Also Herr Fromm, ich fange mal mit Ihrer ersten Frage an. Leiharbeitern wird die Zahl reduziert. Und ich möchte diese Frage so beantworten, wie viele Mitarbeiter haben wir eingestellt bei der BMW Group? Ich meine, wenn Sie sehen, wir sind jetzt per März 2013 bei 106.470 Mitarbeitern, in Deutschland übrigens bei 77.278. Und der Anstieg gegenüber Vorjahr beträgt 5.210 Mitarbeitern oder 5,1%. In Deutschland davon übrigens haben wir zugelegt plus 3.359, also plus 4,5%. Sie sehen also, wir stellen Mitarbeiter von außen ein und erhöhen unser Stammpersonal. Dann zu dem, also einfach, weil ich das mal sagen will, das ist eine positive Nachricht, wenn ein Konzern in diesen Tagen einstellt und ich glaube auch die Zahl, die wir fest einstellen, ist eine positive Zahl. Dann zu den Leiharbeitskräften. Wir sehen, Herr Fromm, weiterhin natürlich die Zeitarbeit als wichtiges Instrument für Unternehmen, um auch flexibel auf die hohe Volatilität der globalen Wirtschaft reagieren zu können. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, wir brauchen dauerhaft diese Flexibilität, die natürlich unter anderem auch durch Zeitarbeit dargestellt wird. Und ich meine, die Zahl der Zeitarbeitskräfte, wir sind hier wirklich starken Schwankungen unterworfen und deshalb, diese Zahl ändert sich und deshalb möchte ich auch keine Zahl nennen. Was vielleicht noch zu sagen ist, Produktion folgt dem Markt, ja, das ist richtig, aber wenn ich jetzt gucke auf das Jahr 2012, im Jahr 2012 haben wir über 1 Million Fahrzeuge in Deutschland gebaut und das ist also eine positive Zahl, die Produktion in Deutschland ist gestiegen. Das heißt also, die Philosophie, die Produktion folgt dem Markt, nutzt auch dem Standort Deutschland. Natürlich werden wir ausbauen weiterhin China. Wie Sie wissen, wir haben im letzten Jahr, wenn ich die Zahlen auch richtig im Kopf habe, 150.000 Fahrzeuge in China gebaut. Diese Zahl wird weiterhin wachsen, geht in Richtung 200.000, dann natürlich in Richtung 300.000 Fahrzeuge. Dann im letzten Jahr haben wir das erste Mal über 300.000 Fahrzeuge in den USA gebaut. Auch diese Zahl wird sich weiter erhöhen, nicht in diesem Jahr, weil in diesem Jahr ist das Ganze beeinflusst durch den Anlauf auch von neuen Produkten in den USA. Aber im nächsten Jahr, also im Jahr 2014, wird die Produktionszahl auch in den USA wachsen. Dann, wie Sie wissen, sind wir momentan dabei, natürlich ein Werk in Brasilien zu bauen. Stückzahl geplant, roundabout 30.000 Einheiten. Dann denken wir momentan nach, wie wir Russland ausbauen, nicht ob, sondern wie wir Russland ausbauen, sodass das ganz starke internationale Aktivitäten sind. Aber so wie momentan die Auslastung auch unserer deutschen Werke aussieht, bedeutet das keine Gefahr, weder für Beschäftigung noch für Kapazität unserer deutschen Werke. Im Gegenteil, ich habe gesagt, es waren im letzten Jahr über 1 Million Fahrzeuge in Deutschland. Jetzt zu der ganzen Geschichte Industrie in Europa, Balance aus Sparen und Wachstum. Ich meine, es ist natürlich schon wichtig, dass man Haushalte konsolidiert. Und dass konsolidierte Haushalte eine wichtige Voraussetzung sind für stabile Staatsfinanzen. Aber natürlich brauchen wir eine vernünftige Balance aus beiden, aus Wachstum und aus Sparen. Und ich weiß natürlich, dass für die Politik momentan diese Balance nicht leicht herzustellen ist. Das ist ja keine triviale Aufgabe, wenn ich das mal so sagen darf. Aber Finanzkonsolidierung ist schon wichtig, auch aus unserer Sicht.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Max Borgmann von dpa AFX. Bitte sprechen Sie jetzt.
Schönen guten Morgen. Ich wollte fragen, ob Sie mir den Ausgleich ein bisschen mehr erklären können von dem rückläufigen Gewinn der Pkw-Sparte, der vor allem durch die Finanzdienstleistungen und Konsolidierung ausgeglichen wird. Welche Rolle spielen da Leasingverträge und wie genau kommt dieser Ausgleich zustande, dass Sie am Ende doch bei einem ausgeglichenen EBT landen? Dankeschön.
Danke, Herr Borgmann. Herr Dr. Eichinger, bitte.
Ja, also wir haben ja schon in der Bilanzpressekonferenz zum Gesamtjahr 2012 angekündigt, dass wir entsprechende Veränderungen im Segment Automobile sehen, dass es dort Druck geben wird und das EBIT voraussichtlich unter dem Vorjahr liegen wird, aber trotzdem eben ein Konzernergebnis in der Größenordnung des Vorjahres möglich erscheint. Dazu tragen im Wesentlichen zwei Entwicklungen bei. Zum einen ein nach wie vor solides Financial Services Geschäft. Wir sehen auch in diesem Jahr einen Anstieg des Ergebnisbeitrags und wir profitieren jetzt im Bereich der Konsolidierungen von einem sehr profitablen Portfolio. Wir mussten ja, wir eliminieren ja die Zwischengewinne dadurch, dass sich die Profitabilität unserer Produkte nach 2009 stark erhöht hat, haben wir natürlich auch mehr Gewinne eliminiert. Die kommen jetzt aus dem Portfolio wieder zurück in die Realisierung und dieser Effekt hilft uns jetzt auch dort zu entsprechenden Verbesserungen zu gelangen. Und beide Effekte, also der Konsolidierungseffekt plus das sehr gute Financial Services Geschäft, denken werden dazu beitragen, unsere Guidance zu erfüllen.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Gabriel Wirth vom Bayerischen Rundfunk. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, grüße Sie. Ich hätte zwei Fragen. Zum einen zum Thema Rabatte und zwar Umsatz sinkt, Absatz steigt. Ist das Zeichen Ihrer Rabattpolitik und wie hoch sind die jetzt im Moment und wo müssen Sie die alles möglicherweise gewähren? In allen drei Regionen oder nur in Europa? Und das Zweite ist, Sie haben ja die erfreuliche Zahl genannt, Mitarbeiter plus 5%. Sind das Leiharbeiter, die dann in die Stammbelegschaft wechseln oder ist das also neue und Leiharbeiter bleiben? Das wär's.
Danke, Herr Wirth. Wir beginnen mit Herrn Reithofer und dann Herr Eichinger.
Also ich kann hier nur antworten, Herr Wirth, es ist beides. Wir übernehmen Leiharbeiter in unser Stammpersonal und wir stellen natürlich vor allen Dingen dort auch zusätzliche Mitarbeiter ein, wo wir Mangelqualifikation haben. Das ist zum Beispiel, wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Naturwissenschaftler, wenn es um den Ausbau der Elektromobilität geht. Wir brauchen Spezialisten für CFK und diese stellen wir natürlich auch verstärkt von den Hochschulen ein. Das ist also beides.
Vielen Dank.
Ja, dann der zweite Teil Ihrer Frage, Umsatz, Absatz, Wachstum, das sind natürlich jetzt auch Kalendarisierungseffekte, die wirken, auch Währungseffekte. Also die Währung alleine macht 1% aus, also wir hätten währungsbereinigt 1% weniger Umsatzrückgang gehabt. Das ist mal ein Effekt. Der andere ist im Wesentlichen auch getrieben durch die Entwicklung in China. Wir haben 2012 bewusst ein sehr starkes Frontloading gemacht im ersten Quartal. Das heißt, das Importvolumen war deutlich höher. Ich habe das in meiner Rede auch schon angesprochen. Wir haben jetzt im ersten Quartal 18% weniger Importfahrzeuge, deutlich mehr lokal produzierte Fahrzeuge aus dem Joint Venture. Das hat natürlich auch dann im Quartal einen entsprechenden Ergebniseffekt, der letztendlich dann dort zur Wirkung kommt. Das wird sich jetzt im Laufe des Jahres wieder ein Stück ausgleichen, aber im ersten Quartal haben wir modellzyklusbedingt eben diesen Effekt, denn die neueren Fahrzeuge sind derzeit im Joint Venture, laufen dort an und wir bekommen erst im Laufe des Jahres auch eine Auffrischung im Importvolumen. Also das sind die wesentlichen Effekte, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben, aber die Preisentwicklung ist natürlich auch nicht positiv. Also wir haben schon erwähnt, der Effekt, der drückt natürlich auch ein Stück die Marge und ist im Wesentlichen der wirtschaftlichen Situation in Europa geschuldet.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Mirko Reibka vom Platobrief. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen, wenn Sie erlauben. Zum einen wüsste ich ganz gerne nochmal, ob man, wenn man sich die Wachstumszahlen oder Absatzzahlen anschaut, tatsächlich noch von einem so ausgewogenen Wachstum sprechen kann, wie Sie es ja immer betonen. Denn das ist ja vor allen Dingen im Moment in China und teilweise in den USA, während Europa ja doch sehr schwach ausschaut, wird sich das in Zukunft deutlich verschieben vielleicht. Dann eine zweite Frage. Die Investitionen und die F&E-Quote sind in diesem Jahr beide über der Zielmarge. Wird das absehbar auch im kommenden Jahr so sein oder wird das dann wieder sich einpendeln? Und als letztes, Herr Reithofer, Sie hatten eingangs angesprochen, dass die EU möglicherweise wieder eine CO2-Grenzenabsenkung erwägt. Wo fühlen Sie sich da oder fühlen Sie sich da von Deutschland ausreichend vertreten? Also oder erwarten Sie von der Bundesregierung da möglicherweise mehr Rückendeckung? Und was würde das, wenn es tatsächlich so käme, was würde das denn an zusätzlichen Investitionen, wenn man sowas überhaupt schon sagen kann, erfordern, beziehungsweise müssten Sie Ihre Margenziele dann wieder absenken. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Reipka. Ich würde Folgendes vorschlagen. Herr Reithofer beginnt mit dem dritten Teil, CO2 und dem Teil ausgewogenes Wachstum, Verschiebung in der Welt und dann Herr Aichiner. Herr Reithofer, bitte.
Also vielleicht zuerst zu dem ausgewogenes Wachstum, ja oder nein. Ich möchte da mit dem ersten Quartal beginnen. Wir sind in Asien, haben wir 130.000 Fahrzeuge verkauft. Das war ein Wachstum von 9,5%. Da war nicht nur China beteiligt, natürlich auch China. Da waren es seit Jahresbeginn 86.000 Fahrzeuge und ein Wachstum von plus 7,5%. Aber es war zum Beispiel auch ein asiatischer Markt wie Japan beteiligt mit einem Wachstum von 7,2% auf 15.000 Fahrzeuge. Es war Südkorea beteiligt auf 8.900 Fahrzeuge, was einem Wachstum entspricht von 16,9%. Das heißt, auch in Asien schauen wir eben mit Südkorea, mit Japan oder auch Malaysia, Thailand und so weiter, dass auch andere Märkte in Asien, wie schon gesagt, mit nach oben gezogen werden können. Und gerade an den beiden Beispielen wollte ich Ihnen sagen, dass dieses Wachstum auch in solchen Ländern zweistellig ist. Dann Amerika. In Amerika haben wir im ersten Quartal insgesamt 96.000 Fahrzeuge verkauft und damit ein Plus erzielt von 5%. Auf dem US-Markt waren es 4,2% plus auf ungefähr 79.000 Fahrzeuge. Und wenn ich jetzt auf Europa gehe, in Europa war immer noch der Großteil unserer Fahrzeuge mit 207.000 und auch einem Wachstum von 3,1%. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal da ein Zukunftsland für uns herausnehme, Russland, in Russland stieg der Absatz in den ersten drei Monaten um 21% auf fast 9.400 Fahrzeuge. So auch Großbritannien war positiv dabei mit plus 17,4% auf 45.000 Fahrzeuge. So, und wenn ich auch die Zahlen noch vom Jahr 2012 sehe, dann war dort für die BMW Group immer noch die USA der wichtigste Markt. Also 2012, es kam an zweiter Stelle China und dann hinterher mit über 15% immer noch Deutschland und dann mit fast 10% schon Großbritannien. Also hier würde ich immer noch von einer sehr balancierten Marktverteilung sprechen. Jetzt EU-CO2-Grenze. Ich spreche hier nicht über das Jahr 2020, sondern ich spreche über den nächsten Schritt im Jahr 2025. Und ich möchte hier nochmal betonen, wir haben ja Entwicklungszyklen von 7 Jahren. Und wir werden wirklich zu kämpfen haben, das Ziel im Jahr 2020 zu erwarten. Das wird nicht ein einfacher Weg, sondern wir werden zu kämpfen haben. Wir werden auch viel Geld in die Hand nehmen müssen, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. So, und dann 5 Jahre später bereits eine Bandbreite zu definieren, wo wir dann hin müssen zwischen 68 Gramm CO2 pro Kilometer und 78. Ich bin der Meinung, wir müssen mit diesem neuen Schritt irgendwann mal aufpassen, ab wann wir beginnen, die Industrie zu überfordern. Ich möchte das wirklich so deutlich sagen, ab wann wir beginnen, die Industrie zu überfordern. Weil 5 Jahre später, wenn man schon kämpfen muss, überhaupt das Jahr 2020 Ziel zu erreichen und dann nochmal so eine Schippe draufzulegen, das kann sein, dass wir jetzt die Grenze überschritten haben, wo die Industrie nicht mehr folgen kann. So, ich möchte die Frage wirklich so beantworten. Haben wir von der Bundesregierung genug Unterstützung? Eindeutige Antwort, ja.
Gut. Jetzt noch zum letzten Teil der Frage. Herr Eichinger, bitte.
Sie hat nochmal nach Investitionsquoten und der Entwicklungsquotenentwicklung gefragt. Zu einem möchte ich vorwegstellen, Quoten sind ja immer ein bisschen schwer zu prognostizieren, denn da geht natürlich auch der Umsatz ein. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, dass die Marktentwicklung äußerst volatil ist und deshalb die Quote auch gewisse Entwicklungen, Volatilitäten natürlich erfahren wird. Aber eines ist klar, wir werden absolut mehr Geld investieren und mehr Geld für die in der Entwicklung ausgeben müssen, um gerade unsere Zielsetzungen 2020 zu erreichen. Und diese Phase, die läuft jetzt in 2013 und in 2014. Wir erwarten danach wieder eine entsprechende Abflachung. Aber dieses und auch das nächste Jahr werden ein Stück beeindruckt sein von dieser Entwicklung.
Vielen Dank.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Irene Preisinger von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen, die Herren. Ich möchte nochmal zu Europa nachfragen. Ihre Aussagen werden ja immer noch ein bisschen pessimistischer. Gibt es denn irgendwo in diesem Jahr einen Silberstreif am Horizont? Sie haben ja vorher gesagt, dass es auch im zweiten Halbjahr eigentlich nicht mit einer kurzfristigen Erholung zu rechnen ist. Nicht mal der Basiseffekt scheint zu greifen. Gibt es irgendwo ein Land oder irgendwo einen Silberstreif und wie sehen da Ihre Erwartungen für 2014 aus? Und auch mit Blick auf Europa, macht es die Einführung des I3 eigentlich schwieriger oder noch anspruchsvoller? Und anderes Thema wäre Motorrad. Könnten Sie uns vielleicht erläutern, wie die Strategie jetzt mit der neuen indischen Partnerschaft aussieht? Massenmärkte in Asien, da würde man Sie als Premiumhersteller jetzt ja nicht sofort vermuten. Danke.
Gut, vielen Dank, Frau Preisinger. Herr Reithofer, bitte.
Ich habe gerade intensiv nachgedacht, wie ich Ihre Europafrage beantworten soll. Also ich bin der Meinung, Frau Preisinger, dass uns Europa die nächsten Jahre beschäftigen wird. Also ich würde da mindestens einen Zeitraum sehen von 5 Jahren. Ich sehe nicht, dass man die Themen in Europa in einem Jahr bewältigen kann. Ich sehe da einen Zeitraum von 5 Jahren und ich glaube, ich bin da nicht pessimistisch. Ich glaube, das ist eher eine realistische Aussage, die ich da treffe. Sie stellen die Frage, welche Auswirkungen hat das für die Markteinführung des BMW i3? Ich meine, der i3 ist ja nicht nur ein Produkt für Europa, sondern der i3 ist ein Produkt auch für die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist ein Produkt auch für China und für andere Länder. Wir haben ja den i3 vor allen Dingen gebaut auch für wachsende Metropolen dieser Welt, also Städte, die jetzt, ich sag, 5 bis 10 Millionen Einwohner haben oder mehr. Wie Sie wissen, haben wir ja da intensive Feldversuche gemacht mit dem Mini E, sehr positive. Also wir sind da jetzt nicht nur fokussiert rein auf Europa. Dann Motorräder. Ja, wie ist es richtig, was Sie sagen? Wir sind im Zuge einer strategischen Neuausrichtung und wir sind momentan dabei, in das Segment unterhalb von 500 Kubikzentimetern einzusteigen. Und genau aus diesem Grund haben wir eben BMW Motorrad und die TVS Motor Company einen langfristigen Kooperationsvertrag geschlossen. Und das Ziel dieser Kooperation, um da vielleicht mal ein bisschen tiefer einzugehen, ist die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Motorrädern eben im Segment unter diesen 500 Kubikzentimetern. Und die einzelnen Schritte allerdings bis hin zum fertigen Serienmotorrad werden von beiden Partnern gemeinsam geplant, jedoch mit verschiedenen Schwerpunkten umgesetzt. Ich glaube, so viel kann man dazu sagen. BMW Motorrad, da sind wir auch momentan unterwegs, uns zu überlegen, welche Konzepte, welche Zweiradkonzepte brauchen wir auch für, speziell fürs urbane Umfeld. Und wir sind auch da am Nachdenken, das ist jetzt unabhängig von der Zusammenarbeit mit TVS, wie könnten solche Konzepte aussehen? Und dann natürlich, wie entwickeln wir unser Stammgeschäft? Also das heißt wirklich BMW Motorrad weiter. Und ich glaube, so kann ich die Frage jetzt beantworten. Alles, was darüber hinausgeht, ist jetzt zu viel.
Darf ich nochmal nachfragen? Das heißt, Sie entwickeln das gemeinsam und der eine verkauft das gemeinsam entwickelte Motorrad am Ende günstig und der andere teuer. Funktioniert das?
Nein, so kann man das nicht sagen. Ich möchte hier sagen, unser Kooperationsvertrag, wenn ich das noch hinzufügen darf, sieht vor, dass beide Unternehmen jeweils eigene Fahrzeugderivate anbieten werden und diese weltweit über das eigene Händlernetzwerk vertreiben. Und selbstverständlich werden die BMW-Motorräder dann auch BMW-Motorräder sein.
Gut, vielen Dank. Soweit ich informiert bin, sind keine weiteren Fragen da. Ist dem so oder?
Es gibt keine weiteren Fragen.
Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß, Sie haben heute einen sicherlich stressigen Tag. Vielen Dank, dass Sie trotzdem Zeit hatten, bei der Telefonkonferenz von uns dabei zu sein. Alles Gute, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.